Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern.
Heute Gründerin eines sozialen Unternehmens.
Willkommen bei Cobra, Heike Birkhölzer.
Ich hatte ja schon angekündigt, wir stellen die Referentin ganz gerne damit vor, was aktuell auf, ich sag jetzt, deiner Visitenkarte steht, um mal zu gucken, wie ist dein aktuelles berufliches Dasein tituliert.
Ja, also ich habe im Grunde zwei Visitenkarten. Also ich bin einmal Geschäftsführerin, Gesellschafterin der Gräfewirtschaft GmbH. Und was ein soziales Unternehmen ist, was ich gegründet habe mit langzeitarbeitslosen Frauen hier im Gräfekiez, also gleich hier über den Zickenplatz rüber. Und bin auch noch Vorstandsvorsitzende von Technologienetzwerk Berlin e.V., auch noch Vorstand von Paula e.V., das ist der Mutterverein. Das sind Vereine, die gibt es schon seit fast 30 Jahren in Berlin. Und wir kommen traditionell aus der Arbeitslosen-Selbsthilfe. Also das ist sozusagen das Milieu, aus dem wir mal entstanden sind. Vor sehr langer Zeit, da war ich noch nicht dabei, aber mein Vater, das gehört so ein bisschen zu dem Hintergrund, wie ich auch zu dem Thema mit untergekommen bin, der hat diesen Verein Paula e.V. mal, den Mutterverein mal gegründet und auch daraus dann Technologienetzwerk Berlin e.V. Aus diesem Mutterverein sind verschiedene soziale Unternehmen damals entstanden und eben auch das Technet. Und Technet ist ein Verein oder eine Organisation, die sich mit dem Thema Arbeit, wo kommt die Arbeit her, wie ist die Zukunft der Arbeit oder wie können wir überhaupt langfristig, dauerhaft, existenzsichernde Arbeit schaffen. Und so sind sie eben zu dem Thema lokale soziale Ökonomie gekommen und haben das eben beforscht und sehr viel Entwicklung und transnationale Forschungsprojekte zu dem Thema durchgeführt. Und diese ganzen Forschungsergebnisse sind jetzt da vorhanden. Da sind auch viele Instrumente entwickelt worden, wie solche Unternehmen entstehen, wann sind sie dauerhaft und so weiter, betriebswirtschaftliche Instrumente, die wir entwickelt und angewandt haben. Und dieses ganze Wissen habe ich dann sozusagen auch in die Praxis umgesetzt und die Gräfewirtschaft gegründet.
Okay, danke. Du erzählst ja gleich mehr über deinen Arbeitsalltag in Anführungszeichen. Ich schätze mal, dass es keinen typischen Arbeitstag gibt. Vielleicht vorher mal, kannst du uns ein bisschen die Geschichte erzählen? Wie bist du zu dem gekommen? Jetzt haben wir schon gehört, dein Vater hat den Verein gegründet.
Natürlich nicht alleine, mit anderen damals, an der FU Berlin. Aber ich selber wollte also niemals eigentlich was mit meinem Vater machen. Aber wie es halt so kommt, ich habe Stadt- und Regionalplanung in Berlin studiert an der TU, bin also Ingenieurin für Stadt- und Regionalplanung und habe danach meinem Studium klassisch in der öffentlichen Verwaltung erstmal gearbeitet, in dem Planungsamt. Das hat mir nicht so gut gefallen, also das war nichts für mich, die Verwaltung, oder jahrelang einfach nur ein Verwaltungsjob. Ich wollte irgendwie mehr machen. Das ging also nicht im öffentlichen Dienst. Dann bin ich ausgeschieden und war dann zunächst Quartiersmanagerin im Wrangelkiez für damals den Kirchbauhof, eine große Beschäftigungsgesellschaft hier in Kreuzberg, die dann pleite gegangen sind. Und da war eigentlich für mich schon die Frage, also auch aus dieser sozialen Stadtentwicklung heraus, wie man überhaupt nachhaltige Strukturen schaffen kann, die nicht immer abhängig sind von irgendwelchen kurzzeitigen Projektmitteln, die gefördert werden zu 100%, dann sind sie zu Ende und die ganzen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die auch nichts bringen, man ist von einer Maßnahme in der andere und es kommt irgendwie nicht so richtig was Dauerhaftes bei raus, also jedenfalls nicht für die draußen stehen aus dem System. Und letztlich auch die Probleme, die wir ja in den Quartieren haben, in der Stadt, sei es auch in den Kommunen, auf dem Land, die haben ja immer auch diese Dimension oder diese Problematik, dass viele Probleme aus dem nicht vorhandenen Sein der existenzsichernden Arbeit herrühren und auch gleichzeitig mit dem Fehlen von Infrastrukturangeboten und Dienstleistungen, die erstmal so auf den ersten Blick nicht finanzierbar scheinen, sage ich mal, oder sie eben nicht finanziert werden oder es eben nicht zustande kommt, dass so ein Bedarf, der da ist, gedeckt wird. Ja, und dann war ich schwanger, dann habe ich ein Kind bekommen, dann war ich ein paar Monate draußen aus dem Berufsleben, also aber nur ganz kurz, und bin dann sozusagen erstmal aus der Not, weil eben, dann gab es bei Technet ein Projekt, dann hat mein Vater gesagt, naja, du bist ja jetzt eigentlich ja in deinem Mutterurlaub, aber du kannst doch bestimmt 20 Stunden hier mal mitarbeiten, er braucht jemand. Und so bin ich dann da reingerutscht in dieses Thema und habe mich dann das erste Mal eigentlich damit beschäftigt, was die da bei Technet machen. Soziale Ökonomie, lokale Ökonomie, was hat das auch mit der Stadtentwicklung zu tun, dass man das doch verknüpfen könnte. Ja, und so bin ich zu diesem Thema gekommen und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und irgendwann stand ich eben vor der Frage, es gab auch einen Generationswechsel in dem Verein, also es musste auch irgendwer ja, die Fäden weiter in die Hand nehmen, weil die Leute, die das mal gegründet hatten, die waren nun alle auch schon alt und pensioniert. Also mein Vater ist heute 75, der hat zwar auch immer noch ein Büro und macht noch was er so will, aber es musste auch ein Generationswechsel stattfinden. Und das war auch die Frage, geht der Verein jetzt zu Ende oder macht man noch mal was draus? Und für mich war eigentlich die Fragestellung oder die Herausforderung lag darin zu sagen, okay, das ist schön und gut, diese ganze Theorie, die ja da war, also wirklich gute Arbeit, die auch mit vielen Partnern international erarbeitet wurde, aber wie geht es tatsächlich in der Praxis? Klar sind aus Technet oder auch aus Paula e.V. viele Unternehmen hervorgegangen, die auch heute noch da sind, andere sind nicht mehr da, aber kann ich das denn einfach so? Ja, und dann bin ich an eine Gruppe von Frauen eben geraten über eine Bekannte, die war Deutschlehrerin in einem Integrationskurs und die hat mich da eingeladen in die U-Bahn-Straße, da wir damals das Quartiersmanagement saßen, und hat gesagt, kannst du nicht einfach mal kommen und das ist so eine nette Gruppe und können wir nicht irgendwas mit den Frauen machen, die kommen nicht in Arbeit, aber die müssen doch in Arbeit und das ist eigentlich das Thema, was sie in dem Kurs immer besprechen, wie kriegt man eine Arbeit, von der man letztlich auch leben kann. So, und das war eigentlich der Anfang der Geschichte an der Stelle, jedenfalls der Gräfewirtschaft, dass ich dann einfach erstmal, weil sowas wird ja nicht bezahlt, also deswegen auch erstmal freiwillig und unbezahlt auf Gegenseitigkeit zu der Gruppe gestoßen bin und wir einfach erstmal besprochen haben, ja, wer sind wir, also was für Fähigkeiten und Fertigkeiten haben wir in der Gruppe.
Darf ich mal kurz fragen, wie viele waren das?
Ja, das war schon eine Gruppe, so 15 Frauen. Mhm. Ja. Und wir haben dann sozusagen von diesem Ausgangspunkt aus, also was haben wir für Fähigkeiten und Fertigkeiten und was haben wir für einen Bedarf im Stadtteil? Also das waren unsere Ausgangspunkte, die wir gemeinsam untersucht und erarbeitet haben. Wir haben uns auch viel damit beschäftigt, was ist ein Unternehmen überhaupt oder was ist ein soziales Unternehmen auch und wie können wir eigentlich selber tätig werden und nicht warten darauf, dass wir einen Arbeitsplatz kriegen, sondern dass wir sagen, wir schaffen uns jetzt diesen Arbeitsplatz selber. Wir versuchen das einfach. Haben alle gesagt, ihr seid verrückt und es geht nicht. Es ist ja auch nicht einfach, das ist klar. Und dann haben wir das Schritt für Schritt aufgerollt.
Wann war das?
Also 2008 bin ich zu der Gruppe gestoßen und 2009 haben wir den Verein Gräfewirtschaft e.V. gegründet. Ja, und haben dann sozusagen erstmal, wir haben festgestellt, also die Frauen konnten sehr gut kochen. Und weil sie aus allen Herren Ländern kamen, eben die Gerichte aus ihren Heimatländern. Sie konnten auch sehr gut stricken und handwerklich nähen und so weiter. Wir haben auch zeitweilig eine Schneiderei betrieben. Haben wir dann ein Netzwerk, also von Unterstützern, um diese Idee, das Unternehmen zu gründen, mobilisiert im Stadtteil. Also wir sind eigentlich von Tür zu Tür gegangen in unserer Straße, haben überhaupt erstmal geguckt, was sind denn da für Vereine oder auch Organisationen, auch kleine und Unternehmen natürlich, also jeder, der da sitzt, einfach im Hausflur geguckt und haben die Leute auch angesprochen. Es gibt ja hier in Kreuzberg so wahnsinnig viele Angebote, also was weiß ich, Trägerversammlungen und hast du nicht gesehen, Gräfe-Kiezverein und Nachbarschaftshaus, Oberstraße und überall, wo sich die Menschen eben treffen, und da sind wir auch überall hin und haben das auch vorgestellt und dazu eingeladen, doch mitzumachen, uns zu unterstützen, auch Anwohner zu mobilisieren, und so sind wir sozusagen zu so einer Gruppe zusammengewachsen, die dann gesagt haben, okay, wir gründen jetzt gemeinsam den Verein und ja, haben dann angefangen wirklich mit ganz, ganz, weil wir hatten ja kein Geld, sondern wir hatten nur unsere Zeit und unsere Arbeit, die wir investiert haben im Grunde. Und es war auch von Anfang an das Ziel und die Idee, kein Risiko einzugehen. Also nicht zu sagen, so wie man klassisch das Unternehmen gründet, ich habe eine gute Idee und jetzt gucke ich, wo kriege ich die Finanzierung her, sondern wir haben wirklich gesagt, das ist auch ganz wichtig, wenn man solche Unternehmen gründet. Die Finanzierung kommt ganz am Ende. Also zuerst, weil es eben so bedarfsorientiert ausgerichtet ist, wirklich zu gucken, welcher Bedarf besteht vor Ort, der nicht abgedeckt wird. Und können wir sozusagen, oder was brauchen wir noch dazu, dass wir den vielleicht abdecken können? Da kamen natürlich auch ganz viele andere Sachen auch dazu, also dass wir uns vereinbart haben, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie man miteinander umgeht, wie man Konflikte auch überlebt und so weiter. Das waren ja auch alles Dinge, die wir dann so erarbeitet haben.
Darf ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen? Als du damals in diese Gruppe gerufen wurdest, hattest du dich schon mit Unternehmensgründung und sozialen Unternehmen beschäftigt?
Ja, bei Technet. Okay. Also ich war da schon. Das war ja 2008 und zur Technik bin ich, mein Sohn ist 2002, also ja, so 2002, 2003 war ich dann bei Technet und habe dort auch die Agentur, so eine Beratungsagentur für solche sozialen Unternehmen mit aufgebaut. Da waren wir auch, hatten wir Aufträge in Pankow, also in verschiedenen Berliner Bezirken. Und auch europäische Austauschprojekte, wo wir auch schon mal sehr weit gekommen sind, aber letztlich nicht so weit, wie dann das dann mit der Gräfewirtschaft war. Aus verschiedenen Gründen. Also hatte ich da schon auch Erfahrung, also ich wusste, oder ich hatte eben sozusagen auch aus diesem Technet-Kontext heraus gelernt, wie sind die Schritte, die man gehen muss. Ja, und das Wichtige war eben auch noch, nicht nur mich als Unterstützer und vielleicht auch als Know-how-Träger damit reinzukriegen, sondern eben auch noch andere Personen, die das unterstützen wollten. Und so habe ich auch noch eine Bewohnerin aus dem Wrangelkiez, das war eine Schlüsselperson auch, die ist heute die andere geschäftsführende Gesellschafterin, eine Managerin bei der Deutschen Bahn war und aber auch einen Migrationshintergrund hat und gesagt hat, das findet sie eine gute Idee und da würde sie gerne was mit reingeben. Also auch jemand, der erstmal unbezahlt arbeiten konnte, weil ich habe ja bei Technet auch Geld verdient und das habe ich dann sozusagen, also eine Existenz hatte ich in dem Moment. Und sie konnte das eben auch machen, weil sie eben ihren Hintergrund hat, ihr Geld hatte, ein Mann auch, der Geld verdient hat, und sie hat gesagt, sie macht dann Sabbatjahr und ist dann auch ganz ausgestiegen bei der Bahn, ist heute zwar wieder bei einer Bahngesellschaft Beraterin, aber ist trotzdem mit im Unternehmen. Die Frauen selber, mit denen wir sozusagen, die der Ausgangspunkt waren, die waren selber auch am Anfang mit Vorstand, also da waren wir nicht die Vorstände, sondern die Verantwortung war also auch bei unseren Gründerinnen gelegen. Bloß es kam irgendwann der Tag, also wo wir dann Ja, also der Mietvertrag zum Beispiel, der Weltküche, also den wollte keiner mit den Frauen aus unserer Gründergruppe abschließen, also der Vermieter wollte das nicht. Also da musste dann richtig eine Sicherheit her, also all diese Probleme, dass wir dann immer wieder auch einspringen mussten, um diese Verantwortung nach außen hin darzustellen für unsere Gemeinschaft, weil man es dem Einzelnen, der also sozusagen so nicht zugetraut hätte. Mhm. Ja, und dann haben wir ganz klein angefangen, haben Fingerfoods aus aller Welt produziert unter dem Dach Die Taschen der Welt hieß das, also die Taschen zum Essen, kleine Taschen, die man herstellt, auf Märkten verkauft. Und auch Taschen haben wir auch produziert, also Handtaschen und Laptoptaschen und sowas alles. Und haben das sozusagen ja, mit den Ressourcen erstmal, die da in der Oberstraße in diesem Quartiersmanagementgebäude uns kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden, von den Trägern, die da waren, immer zeitweise den Raum genutzt, den Raum oder eben auch diese Küche, die da war. Dann haben wir angefangen, für das Haus dort, für die Organisation, die da drin waren, Mittagstisch anzubieten. Und so ging das immer weiter. Haben den Karneval der Kulturen dann die VIP-Lounge versorgt. Und da sind wir dann auch so ein bisschen bekannter geworden im Bezirk. Der Bürgermeister hatte uns dann kennengelernt. Also wir haben dann versucht, eben auch solche Unterstützer noch mit ins Boot zu holen. Und dann war natürlich auch das Problem, weil alle Frauen waren ja in Transferleistungsbezug beim Jobcenter. Und dann mussten wir halt gucken, dürfen die das überhaupt? Da war ja die Frage, ja, dürfen die jetzt hier einfach sowas machen? Wie geht denn das? Naja, und dann haben wir es eben geschafft, dann zu dem Zeitpunkt X, als wir dann ins Restaurant reingegangen sind, mit über den Bürgermeister damals und also den Bezirksbürgermeister und den Leiter des Jobcenters für jede einzelne Frau hart ausgehandelt, wie das jetzt gehen kann und wer darf mitmachen und unter welchen Bedingungen, weil wir hatten ja nicht von jetzt auf gleich ein Einkommen für alle und keiner konnte sich leisten, aus der Grundsicherung rauszugehen. Also mussten wir da individuelle Wege verhandeln und finden. Und das war nicht einfach, aber wir haben das geschafft. Und das Schwierige war natürlich auch, in das Restaurant reinzukommen. Also das hat viel zu tun mit dieser Netzwerkarbeit, die ich vorhin angedeutet habe, dass wir eben viele Unterstützer für diesen guten Zweck sozusagen gefunden hatten. Und in der Grevestraße war eben die Weltküche, die gab es ja vorher schon als Weltküche, allerdings hatte die einen Verein gegründet, da die Positive Aktion hießen die. Das war ein Verein Migranten gegen AIDS, die also dort schon eine Art Catering in der Küche betrieben haben, aber das Restaurant war nicht auf, also das war immer ganz sporadisch. Also die hatten keine richtigen Mitarbeiter, keine sozialversicherungspflichtig angestellten Mitarbeiter, sondern das war so halb ehrenamtlich. Und die haben dann Caterings gemacht und ja, davon konnte keiner gut leben. Und die waren eben kurz vor der Pleite, als wir die kennengelernt haben. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ja, jetzt wäre es ja gut, wir könnten die Insolvenz gemeinsam abwenden. Dazu musste eine Summe X aufgebracht werden. Und so können wir rein, also so können wir in das Restaurant rein und hatten dann überhaupt die Möglichkeit, professioneller unsere Geschäftstätigkeiten aufzurollen. Ja, und dann war eben die Frage, dann sind wir rumgelaufen, wer 20.000. Ja, kein aus den eigenen Reihen war das nicht zu stemmen. Damals gab es auch von der GLS Bank keine Möglichkeit, also wir waren überall, IBB und Senat, Bezirk, niemand wollte uns das Geld geben. Und glücklicherweise hatten wir aber, wie gesagt, auch eine Gruppe von Anwohnern aus dem Grevekiez in unserer Unterstützungsgruppe. Und da haben dann zwei generöse Menschen gesagt, okay, sie haben das Geld, was sie jetzt nicht brauchen, auf dem Konto liegen. Und das können sie uns eben zu einem zinslosen Darlehen zur Verfügung stellen. Und ja, und damit waren wir drin. Und das haben wir auch nach 2 Jahren zurückgezahlt, dieses zinslose Darlehen. Und dann wurde daraus eben, wir haben das Restaurant eröffnet, wir haben den Mittagstisch da betrieben. Wir hatten noch darüber lange Zeit die Schneiderei im ersten Stock, die sich aber nicht als wirtschaftlich tragfähig dann herausgestellt hatte, weil wir einfach auch zu wenig Frauen hatten, die genäht haben. Wir haben den Unternehmensteil dann an Integrationsbetrieb abgegeben, also unsere Maschinen, die wir hatten uns ja eine ganze Menge angeschafft und auch mit der Hochschule für Akademie für Mode und Design hatten wir damals Studenten, die ganz viele Produkte und so weiter auch einen Businessplan entworfen haben für die Schneiderei. Und das haben wir aber dann abgegeben, dieses Geschäftsfeld, und haben uns mehr auf dieses Geschäftsfeld der Gastronomie konzentriert. So. Und dann eben das Catering. Wir haben große Caterings schon in 2010, 2011, was auch uns auch immer die Finanzierung natürlich ist. Es war einfach auch notwendig, die Einnahmen zu machen, weil immer mehr mussten ja dann auch Arbeitsverträge kriegen und Geld verdienen. Und so wuchs das immer mehr an. Wir haben dann große Veranstaltungen für 1000 Leute versorgt und so weiter. Also Learning by Doing. Also, und irgendwann kam natürlich auch der Punkt, wo wir uns das erste Mal dann auch Profiköche leisten konnten, die dann auch sozusagen unsere Leute weiter qualifiziert haben. Und dann kamen die, also auch wieder aus dieser Netzwerkarbeit heraus, die Schulen und Kindergärten auf uns zu und haben gesagt, könnt ihr nicht das, was ihr in der Weltküche macht, auch in der Schule machen, weil unser Schulessen schmeckt uns nicht. Also ne, mehrere Schulen, die um die Grevestraße liegen. Und so sind wir eigentlich zu diesem Geschäftsfeld der Gemeinschaftsverpflegung gekommen, weil das eigentlich auch für unsere Leute eine gute, ja, gute Arbeitsbedingung herrscht, also darstellt, weil die Frauen, haben wir festgestellt, die können eigentlich gar nicht in diesem harten Catering- und Restaurantgeschäft mithalten, weil es ist immer abends, es ist immer am Wochenende, es ist bis nachts um zwei. Es ist also andauernd, es ist ein Saisongeschäft, mal gibt es keine Arbeit, dann gibt es viel Arbeit. Und es ist mit den Familien schlecht, es ist eine harte, schwere Arbeit und all diese Themen. Und deswegen war das eigentlich ganz gut mit der Gemeinschaftsverpflegung, also da einzusteigen. Ja, und sozusagen auch ein gutes Produkt, also was, also ein qualitativ hochwertiges Produkt auch anzubieten, also ein frisch gekochtes Essen in der Schule. Mhm. Und nicht eben das, was sonst so angeboten wird. Deswegen haben wir auch keine Probleme, Kunden zu generieren. Also unser Problem ist es eher, dann auch die Aufträge so qualitativ hochwertig, immer weiter konstant. Wir haben uns auch sehr, sehr professionalisiert. Also heute betreiben wir ja 6 Produktionsküchen. Eine auf dem, in dem Flüchtlingsheim, in dem Übergangswohnheim in Marienfelde betreiben wir eine große Produktionsküche.
Und darf ich mal ganz kurz fragen, Produktionsküche?
Dort stellen wir halt das Mittagessen her und fahren es von dort aus an Lieferstandorte, die keine eigene Küche haben. Und dann haben wir halt so Kooperationsstandorte mit Schule, Kita und Hort, wo wir vor Ort in den Einrichtungen kochen und von dort aus die Einrichtungen versorgen. Und das ist überwiegend also hier im Südosten von Berlin, also Neukölln, auch Kreuzberg und in Tempelhof-Schöneberg ist ja das in Marienfelde. Also wir fahren jetzt nicht durch die ganze Stadt, aber es ist eben sehr, sehr schwierig, ja, diese, wir arbeiten kostendeckend, also wir haben in der GmbH fast 50 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter und Mitarbeiter heute. Wir bilden aus, haben 5 Auszubildende derzeit im Betrieb.
Fünf.
Und finanzieren das halt alles durch unsere Einnahmen. Also wir sind jetzt kein Maßnahmeträger vom Jobcenter oder irgendwas, das lehnen wir komplett ab, sowieso von vornherein. Und aber wir machen noch ein Projekt mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wir sind in der Integrationsrichtlinie Bund drin, wo wir sozusagen zusätzliches Personal einstellen können, um eben diese zusätzliche Qualifizierung on the job zu machen. Also auch eben, weil wir ja immer noch unser Anliegen ist, das sozialversicherungspflichtige Jobs für Migrantinnen und Migranten und auch für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge. So haben wir ja damals angefangen zu schaffen, gleichzeitig natürlich auch diesen Mehrwert im Stadtteil zu generieren. Ja, und so war die Weltküche. Die Weltküche ist heute ein eigenständiges Unternehmen, also weil es ja der der Urwunsch sozusagen von einer Kerngruppe. Also es sind welche damit in die Gretewirtschaft gegangen aus der Urgruppe und es sind welche, die heute, die wir so weit qualifiziert haben, dass sie die Weltküche alleine tragen. Also das Catering-Geschäft mit dem Restaurant. Da leben so 4 bis 5 Leute heute davon. Mehr trägt das auch nicht. Das ist schwierig genug, weil die Miete immer steigt in der Grevestraße. Mhm. Weiß man auch nicht, ob das im nächsten Jahr, weil die Miete wieder angestiegen ist. Ich weiß nicht, wer das hier kennt, weiß, dass selbst hier das Traditionslokal der Eckeböckstraße abgewandert ist. Es ist einfach, man kann die Miete nicht mehr reinholen. Mhm. Und das ist, kann sein, dass man es nicht halten kann, wenn der Vermieter nicht mit sich reden lässt. Der schließt nur Einjahresverträge ab und dann wird immer neu verhandelt. Und die Mieten gehen hoch und das ist nicht, das liegt schon über 3.000 Euro. Also das kann man sich vorstellen, das kann man einfach nicht verdienen dann dort. Ja, dann müssen sie eben das Catering-Geschäft von woanders aus weitermachen. Hm.
Mensch, das ist ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und das alles in wie vielen Jahren? 2008 habt ihr gegründet?
2009 ist der Verein gegründet worden, ein Jahr Vorlaufzeit. Ja,
habt ihr das erwartet? Konntet ihr euch das damals vorstellen, dass das so wachsen würde?
Das weiß ich nicht mehr. Es war unser Ziel. Also das war ja ein Kampf. Also ich sag mal, 2009, 2010 war das ja der reine Kampf, das durchzusetzen, dass man den Frauen überhaupt das machen lässt, also mit dem Jobcenter. Mhm. Und wer darf nun was? Also wir haben dann so Hilfskonstruktionen gemacht, dass eine Frau, die war noch recht jung, da hat das Jobcenter gesagt, die muss unbedingt eine Ausbildung machen. Aber wir waren ja lang davon weit davon entfernt, selbst Ausbildungsbetrieb zu sein. Dann haben wir gesagt, okay, die macht eine überbetriebsliche Ausbildung bei einem Bildungsträger und macht aber ihren Praxiseinsatz bei uns 2 Tage die Woche, sodass sie halt mit dran bleibt. Ja, und so war das immer sehr mühselig, das alles so zusammen zu kloppen. Dann hat das Jobcenter von uns verlangt, dass wir eine ÖBS-Maßnahme machen, was wir überhaupt nicht wollten.
Kannst du nochmal sagen, was
so ÖBS? Dieser öffentliche Beschäftigungssektor, also das war so, da waren dann quasi bezahlte Stellen geschaffen vom Jobcenter, das Geld. Und das mussten aber dann bestimmte, das durften nur bestimmte Profile sein. Das durften jetzt nicht, einige von unseren Frauen passten da dann rein, aber andere passten ja nicht rein. Also das mussten dann ganz multiple Vermittlungshemmnisse sein. Das ist ja immer so dieses komische Deutsch beim Jobcenter. Also über 50 oder, ne, also schlechte Deutschkenntnisse oder am besten noch krank. Also das war dann schwierig. Hm. Ja, und dann war es eigentlich... als wir erstmal im Restaurant dann drin waren, war es ja klar, dass wir das Geld auch selber erwirtschaften können und müssen. Also und da einfach anzufangen. Und die Gemeinschaftsverpflegung ist halt sehr gut für uns, weil wir langfristige Verträge mit den Schulen abschließen, die über 3 bis 4 Jahre laufen. Dann müssen wir immer wieder öffentlich konkurrieren. Das ist auch der totale Irrsinn. Dieses Schulessen wird europaweit ausgeschrieben. Ja, das ist eine europaweite Ausstellung, da kann jeder sich bewerben. Der Preis ist fix, der ist gesetzt. Das ist für 3,25 Euro im Land Berlin ein Schulessen für die Grundschule. Und da muss man dann sozusagen sich bewerben und in Auswahlverfahren wird dann eine Kommission, verschiedene Kommissionen testen dann das Essen und dann entscheiden die sich. Der Vorteil für uns ist, dass die Elternschaft daran beteiligt ist, dass das Land Berlin das eingerichtet hat und all die Schulen, an denen wir sind, da sind es die Eltern, die das sozusagen durchgesetzt haben, dass die Schulen von uns versorgt werden. Also die Schulen kommen so zu uns, also die sprechen uns an und sagen, haben sie noch Kapazitäten frei, wir möchten gerne und dann bewerben wir uns im Ausschreibungsverfahren darauf. Also immer nur auf diesen konkreten, also so wie alle Caterer das machen, wir bewerben uns für alles und wir können alles liefern, das machen wir nicht. Da können wir auch nicht konkurrieren. Weil wir einfach nicht diese wir haben es einfach noch nicht geschafft, sage ich mal, das, was jetzt im nächsten Schritt kommen muss, dass wir auch Gewinn erwirtschaften, also nicht nur die Kostendeckung immer an der Kostendeckungsgrenze ranschrabbeln, sondern dass wir eben auch Rücklagen bilden können, um zu investieren, mhm, um sozusagen uns dann auch wieder andere Küchen noch zu besorgen. Das ist ja sehr, sehr, sehr teuer. Mhm. Da sind wir, haben wir gerade so Ideen oder Kooperationsbeziehungen zu kirchlichen Einrichtungen, die zum Beispiel sagen, wir wollen unser Gemeindezentrum in Nachbarschaftszentrum umwandeln. Da könnte dann die Kirche eben auch öffentliche Gelder besorgen, damit da vielleicht eine Profiküche eingebaut wird, die wir dann pachten könnten, um so dann sozusagen auch nochmal so einen Mehrwert an die andere Seite von Berlin zu bringen, mhm, um da dann sowas auch zu machen. Das sind so Pläne, wie wir versuchen, dann einfach unsere Geschäftstätigkeiten aufzurollen. Mhm. Also wir waren Mitte diesen Jahres haben wir den Verein auf die GmbH aufgeschmolzen sozusagen. Also jetzt ist es eine GmbH. Mhm. So lange haben wir es als Verein gemacht. Das Amtsgericht hat uns dann gesagt, geht nicht mehr als Verein. Das wollten die nicht mehr. So, und deswegen haben wir das dann. Ist auch besser für uns als Geschäftsführer. Das wird, weil wir da ja auch immer mit einem Mann im Knast stehen. Hm. Das ist schon gar nicht schlecht, diese Sicherheit jetzt zu haben.
Wie ist denn dein jetziges Arbeitsleben strukturiert? Also du verdienst dein Geld noch als Angestellte bei TechNet?
Ich bin bei beiden Unternehmen angestellt mittlerweile.
Mhm. Okay. Und
also mittlerweile verdienen wir auch als sozusagen die Geschäftsführer verdienen wir auch Geld mittlerweile. Aber wir sind immer die Letzten.
Ein paar Jahre lang war es nicht so.
Mehrere Jahre lang war das nicht so. Nee, da gab es die Möglichkeit nicht. Ja. Nee, weil es gab da, das ist wirklich das Allerschwierigste, diesen Overhead dann zu finanzieren.
Da reden wir auch gleich nochmal allgemeiner drüber, ob das für alle sozialen Unternehmensgründungen so ist. Mich interessiert gerade noch, ich bleibe noch einen Moment bei dir als Person, so das. Wie handelst du das? Also du hast ein Kind, hast du gesagt, ist Geschäftsführerin hier und Geschäftsführerin da. So, wie sieht so dein Alltag aus? Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
Ich mache halt die Arbeit, die gemacht werden muss. Also ich arbeite immer das, was prioritär gearbeitet werden muss. Wir haben von der Grevewirtschaft mehrere Büros, also eins in Marienfelde, dann haben wir ein kleines Büro in Wilmersdorf am Berliner Platz und ich habe das Büro von TechNet in der Wiesenstraße im Wedding. Ja, und so fahre ich da halt so hin und her, ne? Und dann eben auch mal zu den Standorten. Aber wir haben, sage ich mal, die Grevewirtschaft so weit professionalisiert, dass ich nicht mehr dass wir als Geschäftsführer uns wirklich auf die Geschäftsführung konzentrieren können, auch um die Weiterentwicklung des Unternehmens und nicht mehr in diesem wir versuchen aus diesem operativen Geschäft rauszukommen. Mhm. Und dass die Mitarbeiter sozusagen in den Teams, in den einzelnen Teams, die dort bestehen, dass die das machen, eigenständig. Mhm. Und dass wir da nicht mehr so viel Arbeit haben, aber es ist natürlich jeden Tag also viel Arbeit. Bei TechNet haben wir auch ungefähr 9 Mitarbeiter derzeit. Wir bauen auch, da bin ich auch ein bisschen Anteil beteiligt, am Aufbau eines Quartiersbetriebs in der Stadt Brandenburg, mhm, auch im Rahmen der sozialen Stadt. Da ist es eine ganz andere Struktur, aber letztlich die gleichen Probleme, dass da eben viele Leute in diesem Stadtteil sind, die einfach nicht auf die Arbeitsplätze passen, die da vielleicht sind. Und dass wir einfach gucken, was können wir mit denen machen, also auch in Form von so einem sozialen Unternehmen, aber als Quartiersbetrieb, also wo noch viel mehr, sage ich mal, die Organisationen, die im Stadtteil sind, also die Stadt selbst und das Quartiersmanagement, die Wohnungsbaugesellschaften, also diese Einrichtungen sich auch Anteilseigner von diesem Unternehmen sind. Und gemeinsam eben eine Strategie für den Stadtteil entwickeln, der dauerhaft und langfristig ist. Da wird auch ein Café entstehen und so weiter. Also da gibt es auch so verschiedene Ansätze. Also es ist aber auch wieder genauso bedarfsorientiert ausgerichtet und das gleiche Prinzip eben wie bei der Gregor-Wirtschaft.
Und du hast noch andere Aufgabenfelder bei Technet, ne?
Genau.
Du berätst da, ja auch.
Genau, da beschäftige ich mich eben mit diesem Feld der sozialen Unternehmen. Ich meine, das ist ja jetzt, was die Gräfewirtschaft ist, ja nur eine Form von Sozialunternehmertum, die es gibt. Das ist ja ein breites Feld, angefangen von den, in Deutschland sind die Wohlfahrtsorganisationen eigentlich die, die das Feld der Sozialunternehmer besetzen für sich. Dann gibt es welche im Genossenschaftsbereich, also man kann es eben nicht an der Rechtsform identifizieren. Dann gibt es die ganzen Vereine, die aus der Frauenbewegung, aus der Alternativbewegung, die Unternehmen, die entstanden sind. Dann im Moment wird ja sehr gepusht, auch von der Privatwirtschaft, das sogenannte Social Entrepreneurship, das Sozialunternehmertum. Das ist wieder etwas, also da unterscheiden wir uns insofern, dass der Social Entrepreneur ist ja eher eine Einzelperson, die sagt, ich will etwas Gutes tun und ich erwirtschafte einfach oder ich gebe etwas von, ich erwirtschafte Gewinn und davon gebe ich einen Teil ab für etwas. Das ist ja der sehr philanthropische Ansatz. Und ja, in diesem Spannungsfeld arbeite ich halt. Ich bin in internationalen Netzwerken unterwegs, tausche mich da mit Experten aus. Es ist eben in Deutschland, wie gesagt, kein besonders beachtetes Feld. Es ist stiefmütterlich und will man nicht. Wir leben hier immer ja noch in dem Sozialstaat, wo der Staat für alles zuständig ist. Und es gibt auch keine geeigneten Unterstützungsstrukturen für diese sozialen Unternehmen. Ich habe mich jahrelang engagiert mit der Politik, also auch damals mit der Wirtschaftssenatorin und Staatssekretärin so eine Art Bündnis für die soziale solidarische Ökonomie in Berlin zu bilden, um da mal in Austausch zu kommen. Da war dann auch die Liga der Wohlfahrtsverbände dabei und so weiter. Berlin war auch mal ein Mitglied im Netzwerk der Städte und Gemeinden für die lokale soziale solidarische Ökonomie. Das ist ein europäisches Netzwerk, wo explizit Städte Mitglied werden, hat aber nie irgendwas gemacht. Das war damals unter dem linken Senator Wolf. Da haben wir dann Papiere erarbeitet, ausgetauscht und es ist nie was eigentlich passiert, wo eigentlich ganz klar formuliert war, welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn, damit wir unser Potenzial mehr entfalten können. Wir haben eine Studie mal gemacht für den Senat und aufgezeigt, wie viele Arbeitsplätze gibt es eigentlich in dem Bereich der sozialen Unternehmen, aus welchen Strömungen kommen die in Berlin. Ja, das sind mitunter die größten Arbeitgeber in den Bezirken. Ja, bloß dieses Verständnis, also dass man das zusammenbringt, das Soziale mit dem Unternehmertum, das will es in der deutschen Lehre der Wirtschaftswissenschaft, kommt das also nicht vor. Das ist also noch ein Brett, was man noch längere Zeit bohren muss. Das ist im, sage ich mal, internationalen, aber auch im europäischen Ausland anders. Da sind andere Länder weiter, die da auch Lehrstühle haben für soziale, solidarische Ökonomie und verschiedene Ansätze, die unterrichtet werden. Soweit ist es hier noch nicht. Es gibt bestimmte Ansätze. Wir selber haben auch ein Curriculum entwickelt mit europäischen Partnern, wie sozusagen, und haben auch so berufsbegleitende Ausbildungs- oder Weiterbildungsgänge angeboten, wo man also berufsbegleitend an diesen Themen arbeiten kann, also wo die Leute quasi ihre eigenen Vorhaben dann entwickelt haben oder meistens dann auch von der die Diakonie oder Organisationen, die dann einfach Unternehmensstränge weiterentwickeln wollten.
Gibt es das noch?
Das gibt es, ja. Also wir bieten es im Moment nicht an, aber das Curriculum gibt das. Das sind ja auch alles Themen, die wir da bei Technet beackern.
Also könnte es sein, dass jetzt jemand, der sich das überlegt, mit jemandem zusammen ein soziales Unternehmen zu gründen, zu euch kommt und mit diesem Curriculum praktisch dahin gebracht wird, aus der Idee auch wirklich in die Umsetzung
zu gehen? Das ist immer halt nur eine Frage, wie man das dann bezahlt. Ne? Meistens Da haben die Leute, die das gerne machen wollen, die haben das Geld nicht, das zu bezahlen. Mhm. Und deswegen war ja auch, ist ja auch mal der Ansatz zu gucken, ja, wie können wir dann auch das Geld dafür dann besorgen oder wo ist das? Ne? So sind wir ja auch, sage ich mal, in Berlin oder auch in Deutschland und so relativ gut vernetzt. Mhm. Mhm. Was wir dann so einbringen können.
Mhm. Ja, okay. Gut, vielen Dank. Das, was du jetzt gerade zuletzt geschildert hast, dass es so schwer ist, dass es so wenig Unterstützung gibt und irgendwie noch überhaupt keine Lobby in Deutschland, ist das so die Schattenseite an deiner Tätigkeit? Oder was ist das Schlimmste? Was ist das Schönste? Was ist das Schlimmste?
Naja, gut, das Schönste ist, dass wir halt unabhängig sind und nicht jetzt abhängig von solchen Projekten, die wir natürlich auch machen, aber dass wir nicht nur abhängig davon sind. Und dass wir halt das machen können, was wir wollen. Mhm. Also, dass wir entscheiden können, was wir wollen und nur das machen wir. Also, das ist schon relativ viel wert, würde ich mal sagen. Also, das war auch unsere Arbeitsbedingungen, die bestimmen wir ja untereinander selbst. Nichtsdestotrotz muss die Arbeit gemacht werden. Das ist ja immer auch mal die Sache, aber ja. Also, ich denke, das ist eine sinnvolle und gute Arbeit. Ich sehe auch für die Zukunft eigentlich, das ist genau das, was die Zukunft braucht. Insofern ist es auch zukunftsweisend, gleichwohl es natürlich immer Schwierigkeiten gibt. Aber die gibt es ja überall. Also ich glaube nicht, dass es Felder gibt, die... Ja, das muss man eben dann auch... Da muss man einfach dranbleiben.
Mhm. Vielleicht kannst du...
Dann klappt das vielleicht irgendwann.
Vielleicht kannst du, obwohl es wahrscheinlich schwer ist, weil es ja immer sehr... darauf ankommt, um welche Idee es jetzt geht. Ne? Oder du hast ja vorhin schön erzählt, ihr habt euch an den Bedarfen auch orientiert und auch sehr lokal da geschaut. Ich weiß nicht, ob es geht, dass man so Erfolgskriterien generell mal benennt. Oder vielleicht könntest du noch was sagen zu den Soft Skills, die es braucht. Also ich höre raus, ganz viel Beharrlichkeit, ne? Dranbleiben, Vernetzung war ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, ich denke, das ist sicherlich der Bedarf. Also es bringt nichts, aus meiner Sicht hätte es uns jetzt nichts, klar, wenn man heute die Grevestraße sieht, dann denkt man ja, warum musste da noch ein Restaurant hin? Aber als wir damals angefangen, gab es nicht so viele Restaurants. Und es gab auch keinen Treffpunkt, sage ich mal, wo sich Nachbarn so treffen. Also das Gebiet war ja komplett anders, als so wie es heute ist. Und das ist eigentlich auch noch das Schöne, dass es heute die Weltküche so auch noch gibt, sozusagen als Gegenpol zu dem, was sonst in der Straße ist.
Was war eigentlich der Bedarf? Was sind so Erfolgskriterien oder wichtige Soft Skills?
Der Bedarf, ich denke, das ist entscheidend, ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium. Jetzt in diesem Fall, wenn wir sagen, wir betrachten, das muss ja nicht, ist ja nicht in jedem Fall so, aber wir betrachten, also wie kann man Langzeitarbeitslose oder Menschen auch wieder integrieren in solche Prozesse, dann muss es immer ein Mixpersonal sein, also eine Mischung, auch eine Mischfinanzierung letztlich. Das ist auch ein Erfolgskriterium, dass man sich nicht nur auf ein Feld konzentriert, sondern verschiedene Einnahmequellen hat. Das ist sicherlich ein Garant für den Erfolg. Und natürlich dieses Netzwerk, also Netzwerke bilden, also Leute suchen und sozusagen da gemeinsam arbeiten. Auf Gegenseitigkeit, also Vertrauensbeziehungen auf Gegenseitigkeit aufbauen. Ja, das ist wichtig. Das sogenannte soziale Kapital. Also was sich später dann, also wovon wir auch heute immer noch leben. Also wenn wir ein Problem haben, das selber nicht lösen können, dann haben wir Partner, die wir ansprechen können, die uns dann da weiterhelfen. Das ist ganz wichtig.
Du hast einen guten Überblick über die Landschaft in Berlin. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? So in welchen Bereichen wird gegründet? Was funktioniert? Was hält sich? Was bleibt?
Naja, also das Klassische sind die Wohlfahrtsorganisationen, die alle ihre sozialen Unternehmen haben. Es sind die ganzen, natürlich auch die Beschäftigungsgesellschaften, die als Dienstleister der Jobcenter fungieren, sind ja auch soziale Unternehmen. Es gibt ganz, ganz viel, die so in diesem kreativen Bereich jetzt so aufpoppen, also die auch gefördert werden. Das sind mehr so die High Potentials, also die jungen Leute, die dann versuchen, kreative Produkte oder Innovationen auf den Markt zu bringen, die werden auch gefördert. Das sind aber weniger die gesellschaftlichen Probleme als aus meiner Sicht jetzt. Da gibt es auch eine rege Landschaft sicherlich. Es ist also facettenreich. Also, aber wie gesagt, es gibt, sage ich mal, speziell für diese Unternehmensform eigentlich kein passendes eigenes Instrument an sich, wo, sage ich mal, auch der Staat sagt, hier stelle ich bestimmte Unterstützungsinstrumente und Strukturen bereit, die das voranbringen. Mhm. Also ein soziales Unternehmen definieren wir so, dass es ein Unternehmen, was in erster Linie eine soziale Zielsetzung verfolgt und das eben aber durch die wirtschaftliche Tätigkeit erzielen möchte. Mhm. Und dass die private Gewinnentnahme ausgeschlossen ist. Mhm. Also wir als Gesellschafter können nichts entnehmen, also einen Gewinn. Wenn der erwirtschaftet wird, bleibt er im Unternehmen und wird reinvestiert oder wir stellen mehr Leute an. Aber wir entnehmen kein Kapital aus dem Unternehmen. Da gibt es auch unterschiedliche Formen, wie man das regeln kann. Ja. Und
ja. Ihr kauft euch keine Yacht.
Nee, das können wir leider nicht. Das würden wir gerne natürlich, aber davon sind wir entfernt, ja. Aber wir können davon leben.
Ja.
Also so, dass es auch für uns ganz gut ist.
Also Finanzierung ist ein großes Thema und ist wahrscheinlich ohne Beratung kaum machbar, schätze ich mal. Ne? Was gibt es denn für Angebote, jetzt auch Beratungsangebote? Da hat jetzt jemand eine Idee, die können zu euch kommen. Wo kann man die noch hinschicken? Recherchieren die selbst? Gibt es irgendwelche Portale, Organisationen, die unterstützen wirken?
Ja, klar, das gibt's schon. Also, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht aus dem Hut, aber es gibt ja dieses hier auch in Kreuzberg in der Muskauer Straße, das Social Lab, Impact Lab. Oder, das ist ja sozusagen auch was eine bestimmte Unterstützungsstruktur darstellt. Aber es ist, wie gesagt, wäre jetzt nichts, was wir jetzt mit unserem Ansatz da hätten unterbringen können. Also aber es gibt solche Ansätze, ja, gibt es ja auch. Es gibt alles Mögliche. Dann gibt es auch die Refugees Academy, die alle auch bestimmte Dinge da verfolgen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, würde ich sagen. Also so ein Gemischtwarenladen. Jeder macht seins. Und jeder benennt es auch dann nochmal neu. Also es gibt auch nicht so ein gemeinsames Verständnis der Sozialunternehmer. Also dann der eine sagt, ich bin Gemeinwesen, Ökonomie, das ist jetzt, das so heißt es. Oder der nächste sagt, das heißt jetzt so. Oder also das ist etwas, womit sich eigentlich die soziale Ökonomie, also die Sozialunternehmer auch mal mit beschäftigen müssten, wie sie sich eigentlich verstehen und was sie eigentlich wollen, wo sie sich auch unterscheiden oder was haben sie für Gemeinsamkeiten. Dann können sie ja auch besser sozusagen ihre Bedürfnisse formulieren, würde ich mal sagen. Aber das findet nicht so, noch nicht so richtig statt.
Mhm. Auch wieder eine Lücke entdeckt.
Auf jeden Fall eine, ne? Gut. Das ist auf jeden Fall so.
Ja. Hast du noch eine Botschaft an unsere Teilnehmerinnen und Zuhörerinnen, die das später hier anhören werden?
Nö. Nicht so wirklich. Was soll ich...
So Leute wie ihr damals, die irgendwas machen wollen und in den Startlöchern stehen.
Ja, da kann man ja niemanden dazu raten, oder das kann man ja nicht. Das kann ich nicht. Ich rate dazu niemanden. Also wenn jemand das möchte, kann ich ihn dabei unterstützen. Aber das ist ja auch nicht so einfach. Also das bringt, glaube ich, auch nichts, wenn man jetzt so eine Botschaft so ins Nichts postet. Hm. Wenn Fragen sind, kann ich gerne was sagen, dann ist das auch eine Botschaft. Aber ja, also ich interessiere mich für das Thema und vielleicht ist es ja auch für andere Leute spannend, sich damit mal zu beschäftigen. Gerade also auch mit der Frage, wie lösen wir zukünftig die gesellschaftlichen Probleme, wie wollen wir miteinander arbeiten, wie wollen wir auch miteinander wirtschaften und ob das ein alternativer Weg sein könnte, einfach um dieser Situation, die wir jetzt haben, zu begegnen. Soll das immer so weitergehen oder nicht? Und was bleibt uns eigentlich dagegen zu tun?
Das ist doch ein schönes Abschlusswort für das Interview. Vielen Dank. Und die Fragen folgen dann jetzt.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.